Erste Folge 2025. Back in the game.
Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Hallo in 2025 und weil dieses Jahr noch wirklich so frisch ist, sage ich auch noch Happy New Year. Ich wünsche dir vom Herzen alles Gute und dass sich all deine Wünsche, Träume und Ziele in diesem Jahr auch erfüllen mögen. Und dabei sind wir schon mittendrin in unserem Thema. Aber Moment mal, hast du es gemerkt? Da stimmt schon etwas nicht. Da hat sich schon gleich der erste elementare Fehler in diesem Podcast ja eingeschlichen. Wir spulen nochmal ganz schnell zurück. Was habe ich gerade gesagt? Gute und dass sich all deine Wünsche, Träume und Ziele in diesem Jahr auch erfüllen mögen. Aha, und wie hört sich das an? Das hört sich doch eigentlich so an, als würden die sich selbst erfüllen, also die Wünsche, Träume und Ziele. Ja, wäre schön, wenn es so wäre, aber das tun sie ja in der Regel wirklich nicht. Vielleicht ist diese Formulierung auch schon ein erster Hinweis darauf, warum die Geschichte mit den Neujahrsvorsätzen meist eine sehr kurze Geschichte ist. Und das ist sie wirklich. Es gibt da zwar ganz unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen, aber sie spiegeln alle eine ähnliche Tendenz wider. In Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich noch mal ein bisschen recherchiert und ich musste wirklich so lachen. Statista hat vor ein paar Jahren einmal die Frage gestellt, wie lange die Neujahrsvorsätze in der Regel so halten. Und tatsächlich gab es 3%, die gesagt haben, dass sie schon nach 3 Stunden mit ihrem Vorsatz gebrochen haben. Nach 3 Stunden, das fand ich sehr lustig. Wie geht das eigentlich nach 3 Stunden? Und was könnte das für ein Vorsatz gewesen sein? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht sowas wie, ich höre mit dem Rauchen auf und man steht aber noch direkt auf der Party, hat sich das gerade vorgenommen, noch darauf angestoßen und sofort die nächste Zigarette wieder angemacht. Anyway, über diese 3%, da müssen wir uns wirklich keine Gedanken machen. Das ist, glaube ich, eher so unter Partyvorsätze zu handeln. Aber wir sollten uns über die 97% der anderen Gedanken machen. Denn auch hier stehen die Chancen, muss man leider sagen, nicht so richtig gut. Aber jetzt mal der Reihe nach. Mein lieber Kollege Ludwig Linnevogel vom Kameraspiel hat mir eine sehr schöne Nachricht geschickt. Und die hören und schauen wir uns erstmal an.
Moin Markus, aber wie ist das eigentlich bei dir? Ich liebe ja voll diese Spontanität, einfach mal machen, aber ich merke auch, gerade mit meinem Jahresziel vom letzten Jahr, mehr zum Unternehmer zu werden, musst du einfach planen und irgendwie wahrscheinlich die Balance von beiden ist irgendwie cool. Ach, und hier siehst du auch, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal gezeigt habe, ein Schiff, das wurde mir geschenkt fürs Kameraspiel, für die Challenge. Vielleicht kannst du es ja auch mal erwähnen, dass sie wieder startet im Februar. Aber zurück zum Thema. Um, glaube ich, mehr zum Unternehmer zu werden, braucht es mehr Planung, um den Menschen auch die Gelegenheit zu geben, wie jetzt zum Beispiel hier auch die Challenge, mit mehr Vorlauf die Sachen irgendwie zu nutzen. Und da frage ich mich, wie machst du es mit 2025? Planst du da was? Hast du Jahresziele oder bist du da eher ganz frei?
Danke Ludwig und dir auch erstmal alles Gute für das neue Jahr. Happy New Year und gleich vorab, das sind ja richtig coole News, die du uns gerade geteilt hast, dass du wieder dein legendäres Kameraspiel in diesem Frühjahr machst. Kennst du das? Kennst du das Kameraspiel von Ludwig? Und vielleicht bist du auch wieder in diesem Jahr dabei. Ich würde es total empfehlen. Ludwig zeigt uns allen nämlich, wie leicht wir vor einer Kamera stehen und sprechen können. Und das macht er sensationell, sehr, sehr spielerisch, sehr unterhaltsam. Man merkt es gar nicht, dass man ganz viel lernt dabei und man lernt ganz großartige Leute dabei eben auch kennen. Das ist ein 2-wöchiges Programm, das ich vom Herzen wirklich empfehlen kann und dir natürlich sofort in die Shownotes stelle und verlinke. Schau dir mal alles an und ich werde auch dieses Jahr eine kleine Rolle dabei spielen und vielleicht sehen wir uns ja, das würde mich sehr freuen. Ludwig bringt also diese spannende Frage auf den Punkt, wie ist das mit der Planung und mit den guten Vorsätzen? Hast du dir überhaupt Neujahrsvorsätze vorgenommen? Genau diese Frage habe ich mal meine Community auf Instagram gestellt und war selbst sehr gespannt, wie sie antworten würden. Und was glaubst du? Haben die meisten im Jahre 2025 tatsächlich noch Vorsätze oder ist es sehr oldschool? Ja, tatsächlich. 57% nehmen sich für das Jahr 2025 etwas vor, etwas ganz Konkretes. Das hat mich nicht so richtig überrascht, damit habe ich auch eher gerechnet. Das war also sozusagen auch mein Gefühl. Ich selber habe mir übrigens in diesem Jahr nichts vorgenommen. wirklich gar nichts und bin selber überrascht darüber. Viele Jahre war ich mit im Game der guten Vorsätze und bin dann auch sehr häufig an meinen Ambitionen gescheitert. Mittlerweile nehme ich mir zu Silvester eigentlich nichts mehr vor, sondern setze mir die Ziele dann, wenn sie gerade angesagt sind, also irgendwann im Jahr. Bin ich zu schwer und möchte abnehmen, fange ich an und mache das. Möchte ich mehr podcasten, beende ich meine Podcastpause und fange wieder an. Will ich mich mehr bewegen, nehme ich meine Sporttasche in die Hand und gehe rüber ins Gym. Also weniger das ganz große Vorhaben, mehr das direkte Umsetzen. Damit nehme ich meinen Zielen ein bisschen die Größe und damit auch die Chance, es nicht zu machen, beziehungsweise die Ziele eben nicht zu erreichen. Sie sind einfach ein bisschen undramatischer, würde ich das mal formulieren. Also einfach mal anfangen und nicht ewig darüber nachdenken und Listen schreiben, wie man das alles machen kann. Aber auf die Listen und auf das Planen, darauf kommen wir gleich auch noch einmal zu sprechen. Aber noch einmal zurück zu meiner kleinen Neujahrsumfrage, die ich gemacht habe auf Instagram. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, ist der 1. Januar eigentlich ein gutes Datum für gute Vorsätze? Das Ergebnis hat mich auch wenig überrascht. 63% sind sich einig gewesen und haben gesagt, nö, ist es nicht. Ich nehme mal an, das hättest du auch gesagt, oder? Der 1. Januar ist nicht besonders ein gutes Datum. Aber jetzt spoilere ich mal eben. Der 1. Januar ist doch ein gutes Datum. Das sagt zumindest die Wissenschaft. Und mehr dazu verrät uns gleich Professor Busch, mit dem ich genau über solche Dinge gesprochen habe. Daraus ist ein super Interview für den Start ins neue Jahr geworden, um noch einmal über die eigenen Vorsätze und Ziele, wenn es sie denn gibt, nachzudenken, ob die wirklich sinnvoll sind oder ob sie so sinnvoll sind, ob man sie vielleicht noch mal ein bisschen in den ersten Tagen anpassen könnte. Dann habe ich weiter gefragt auf Instagram, wie viele gute Vorsätze denn in der Regel so gesetzt werden. Und da waren die Antworten sehr unterschiedlich. Entweder haben die einen gesagt, nur ein Fokusziel, ein einziges, oder andere haben gesagt, das war dann immer gleich so eine ganze Sammlung von Zielen. Da ging es dann zwischen, naja, 3, 4 und 5 Zielen hin und her. Das war quasi gleich verteilt, also das eine Ziel und die 3 bis 5 Ziele. Ohne jetzt selbst ein Wahrsager zu sein oder in die Sterne zu gucken, würde ich prognostizieren, dass 3 bis 5 Ziele in 2025 nicht erreicht werden. Natürlich ist das voll schade, weil die Ziele bestimmt richtig gute Ziele sind, auch lohnenswerte Ziele, aber ich bezweifle, dass die Ressourcen zum Erreichen dieser Ziele bereitstehen. Auf gut Deutsch, uns geht doch relativ schnell die Puste aus, wenn wir uns Ziele zum Neujahrstag setzen. Ich habe dann auch konkret mal gefragt, was die Ziele sind, ob meine Community mir die Ziele mal verraten würden. Haben sie? Und die Antworten lauten, mehr Sport und Bewegung, mehr auf sich selbst achten, bewusster und gesünder leben, sich besser ernähren. Und dann habe ich dazu nochmal schnell bei Statista nachgefragt und verglichen, ob sich das eigentlich deckt. Und tatsächlich auf Platz Nummer 1 steht immer noch mehr Sport treiben, Platz Nummer 2 Geld sparen, Platz Nummer 3 gesünder ernähren, da haben wir es wieder, Platz Nummer 4 mehr Zeit für die Familie und Platz Nummer 5 das Abnehmen. Krass. Ich bin ziemlich sicher, wir können uns wahrscheinlich die Statistiken der vergangenen Jahre anschauen und die sehen mit Sicherheit alle ähnlich aus. Es sind immer die gleichen Punkte, die auf den ersten 5 Plätzen, die dort stehen, die angegeben wird. Und das wird uns auch gleich nochmal Professor Busch bestätigen. Wer ist denn eigentlich dieser Professor Busch? Das möchtest du gerne wissen, verrate ich dir. Wenn du meinen Podcast schon länger folgst, dann kennst du ihn sogar bereits. Ich habe mit ihm vor einem Jahr ein Neujahrsgespräch geführt mit tollen Erkenntnissen für mich und meiner Podcast-Community. Und weil diese Erkenntnisse wirklich zeitlos sind, möchte ich dir heute noch einmal die Highlights aus unserem Gespräch präsentieren. Jetzt klären wir aber erst einmal, über wen genau ich spreche. Professor Dr. Volker Busch ist Psychiater, er ist Neurologe und Autor. Er ist ein Experte darin, wie wir unser Denken, unser Fühlen und Handeln besser verstehen und bewusst steuern können. Und sein Schwerpunkt liegt hier ganz klar auf mentaler Gesundheit, Stressbewältigung und Neurowissenschaften. Das Besondere an ihm, er schafft es, komplexe Themen immer so zu erklären, dass sie eben verständlich und alltagstauglich werden und das Ganze mit einer guten Portion Humor versehen. Neben seiner Arbeit als Hochschulprofessor ist er auch ein sehr gefragter Redner und Autor, der uns immer wieder dazu inspiriert, den Alltag bewusster und gesünder zu gestalten. Ich selbst bin über einen Kunden von mir einmal auf ihn aufmerksam geworden, zu echter Zufallstreffer, und ich bin sehr glücklich darüber, weil er mein Leben tatsächlich nachhaltig verändert hat. Spreche ich gleich noch drüber. Vor einem Jahr haben Professor Busch und ich unser Interview nur Audio aufgenommen und kein Video. Deswegen gibt es jetzt bei den Ausschnitten immer ein Foto, ein Standbild von ihm dazu. Beginnen wir mal mit der Frage, ob der 1. Januar nun wirklich ein gutes Datum ist. Ich würde ja sagen, nee, das ist der denkbar schlechteste Tag im Jahr. Aus meiner Erfahrung heraus, weil ich mir natürlich immer wieder Dinge vorgenommen habe, die dann nicht eingetroffen sind, beziehungsweise die ich nicht erreicht habe, stimmt aber aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht, wie uns Professor Busch versichert.
Das ist in der Tat kein schlechter Zeitpunkt. Das wird oft so kolportiert, dass man sagt, ach, die Silvestervorsätze, man kann doch auch am 11. April oder am 17. September das machen. Aber das stimmt wissenschaftlich nicht ganz. Es gibt tatsächlich eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass es clever ist, sich bestimmte Tage zu nehmen, an denen man beschließt, sein Verhalten zu ändern. Das muss jetzt übrigens nicht der 1. Januar sein. Das kann auch der Geburtstag sein, ein Jubiläumstag oder irgendein anderes Datum, was für einen persönlich eine Bedeutung hat. Aber prinzipiell aus den 365 Tagen bestimmte Tage zu selektieren, die einen gewissen Impact haben, ist sinnvoll, weil dann das Gehirn das mit etwas Besonderem assoziiert.
Okay, das war also schon einmal die gute Nachricht. Wenn du dir etwas zum Jahresbeginn vorgenommen hast, dann ist das der erste richtige und gute Schritt, gekoppelt an einem ganz konkreten Datum, also top. Jetzt schauen wir aber nochmal eben auf meine Social-Media-Umfrage, die natürlich keinem wissenschaftlichen Anspruch gerecht wird, das weiß ich schon, aber als Tendenzbarometer sicherlich auch gelesen und genutzt werden kann. Ich hatte ja gefragt, mit wie vielen Zielen und Vorsätzen geht es denn bei dir so los im neuen Jahr? Und da gab es einige, die von einem Vorsatz gesprochen haben, sozusagen wirklich so ein Fokusvorsatz. Andere hatten eine ganze To-Do-Liste zum Jahresbeginn erstellt. Und tatsächlich kenne ich das auch von mir. Und wenn ich so zurückschaue in meine Jahre, dann gab es da einige Jahre, da bin ich quasi mit einer Tapete von To-Dos gestartet in das neue und in das frische Jahr. Und über die Realisierungsquote und Erfolgsquote, da brauchen wir uns wahrscheinlich gar nicht unterhalten, die werden natürlich total verschwindend gering. Aber woran liegt es eigentlich? Und die Antwort ist überraschend simpel, aber absolut entscheidend.
Das liegt gar nicht daran, dass das alles Schwachsinn ist, was wir uns überlegen. Viele Ziele sind es ja durchaus wert, dass man sie verfolgt. Aber wenn die Ziele zu hoch gesteckt sind oder wenn es zu viele sind auf einmal, dann merken wir, dass wir es nicht schaffen. Denn ich will es mal so sagen, Willenskraft und Disziplin ist eine ganz erschöpfliche Ressource im menschlichen Gehirn. Wir können zwar sehr diszipliniert sein und uns auch etwas vornehmen und das mit sehr viel Kraft erreichen. Aber das ist schnell aufgebraucht. Wenn wir im Alltag sehr viel Stress haben, wenn wir unsere Willenskraft für viele andere Dinge verwenden im Alltag, dann steht sie uns oft am Abend nicht mehr zur Verfügung für unsere eigentlichen Ziele. Und dann kommt es dazu, dass wir wieder in alte Verhaltensmuster zurückkippen. Und dann ist die Diät oder was auch immer ganz schnell hinfällig.
Und das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis. In dem Moment, in dem wir uns zu viel vornehmen und wir nur einmal in eine uns herausfordernde Situation geraten, gerät der ganze Turm an Vorsätzen ins Schwanken und bricht schnell in sich zusammen. Und davon ist dann eben nicht nur ein Ziel betroffen, sondern es kommt schnell zu einer Art Kettenreaktion und wir können uns von allen Punkten auf unserer Vorsatzliste verabschieden. Also, das haben wir jetzt gelernt, lieber auf ein Fokusziel konzentrieren und das dann umsetzen. Haben wir das geschafft, können wir uns neu aufstellen und neu überlegen, womit es jetzt weitergehen darf, aber nacheinander, eben nicht gleichzeitig. Und vielleicht ist dann ja auch schon wieder das nächste Jahr oder der nächste 1. Januar in Sicht, wobei wir ja auch gelernt haben, es geht gar nicht um den 1.1., also es ist nicht dieses Datum, es geht aber um ein konkretes Datum.
Es gehört immer noch unter die Top 10 der häufigst genannten Wünsche, weniger zu essen und sich gesünder zu ernähren und mehr Sport zu treiben. Und in der Tat ist da liegt ein häufiger Fehler darin zu denken, dass man so viele Ziele auf einmal schaffen kann. Das ist der häufigste Grund, warum Neujahrsvorsätze misslingen, weil man sich zu viel vornimmt und man dann irgendwie Mitte Januar merkt, oh, man hat die Kraft und die Disziplin gar nicht für so viele Dinge. Also besser wäre es, das sind wir eigentlich schon mittendrin, wenn man sich auf ein Ziel, maximal zwei Ziele konzentriert und erstmal die mit ganzer Kraft verfolgt, anstatt 10 Stück parallel.
Das hat Professor Busch damals ja auch mit einer Studie belegt. In der Studie wurden über 200 Personen über 2 Jahre lang begleitet. Und eine Woche nach Neujahr hielten 97% an ihrem Gesünder-Leben-Vorsatz fest. Das ist super, 97%, richtig viel. Nach einem Monat, also wirklich nur 21 Tage später, sah es dann schon ganz anders aus. Da waren es nur noch 50%, die mit ihrem Ziel unterwegs waren. Immerhin, 4 Wochen durchhalten, ist ja auch nicht so schlecht. Die Hälfte der Menschen hat das geschafft. Und da könnte man ja meinen, man hat es eigentlich fast geschafft. Wenn wir aber etwas langfristiger schauen, dann kommt hier jetzt wirklich die traurige Nachricht. Insgesamt haben nur 8% ihre Ziele erreicht. 8% und 92% eben nicht. Und wow. Und das ist dann an dieser Stelle wirklich ernüchternd. Oder wir sagen, es ist nicht ernüchternd, wir sagen vielleicht, es ist enttäuschend. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet, hier ist die Täuschung aufgeflogen und wir sehen ganz klar, enttäuscht. Und wenn wir ganz klar sehen, dann können wir es bestimmt auch besser machen und unsere eigene Strategie eben anpassen. Und darum geht es heute ja auch. Jetzt löse ich mich mal von dem Thema Neujahr. Das ist ja nun auch wirklich nur ein einziger Tag und das Jahr besteht aus vielen anderen Tagen, die wir eben auch positiv nutzen wollen, um unsere Ziele zu erreichen. Und da gibt es ein Phänomen. Ich beschreibe das mal anhand meiner eigenen echt bitteren Erfahrung. Ich vermute, es ist so 2-3 Jahre her. Ich habe ein Strategie-Meeting mit mir selbst gemacht, habe ein ganz großes weißes Blatt Papier vor mich hingelegt und habe angefangen, meine Business-Strategie aufzuzeichnen. Die ganz große, also mit allen wichtigen Punkten, mit allen Content-Ressourcen, wie Newsletter, Podcast, Blogartikel. Dann ging es weiter über die Social-Media-Strategien, wie der Verkaufsfunnel aussehen soll, meine Produkttreppe von Freebie bis zum hochpreisigen Produkt und so weiter. Ich habe wirklich alles ganz genau und ganz klar skizziert. Das war wie mein Big Picture, das war mein Masterplan und den wollte ich umsetzen, total strategisch. Hat's geklappt? Nein, es hat nicht geklappt. Also es hat ein bisschen geklappt, also ein bisschen schon, aber dieses schöne, große und vielversprechende Big Picture, das habe ich bisher eigentlich nicht erreichen können. Das ist super schade übrigens, der Plan war nämlich richtig gut. Und Achtung, genau das ist nämlich das Problem, wie mir Professor Busch erklärte, als ich ihm von meinem Desaster und diesem Erlebnis berichtete.
Kurzfristig hatte ich das Gefühl, Sie reden aus meinem Leben. Wir kennen das alle, ne? Dass wir ein Ziel haben und wir wünschen uns das auch und wir haben das auch vorbereitet. Und dann kommen wir nicht ins Tun, weil der erste Schritt unterbleibt. Und in der Tat gibt es eine Folge, wo ich darüber spreche, wie wichtig der erste Schritt ist. Es gibt so eine schöne Redensart, die besagt, der erste Schritt überwindet immer die größte Distanz zu einem Ziel. Darin liegt schon die Bedeutung. Dieser erste Schritt ist deswegen wichtig, weil wir in Aufbruchstimmung kommen. Und unser Gehirn empfindet Erfolg und damit auch Zuversicht oder Mut immer aus dem Handeln, niemals aus dem gedanklichen Vorbereiten. Das ist durchaus wichtig. Ein Plan hat eine immense Bedeutung. Also sich kopflos in was reinzustürzen, ist genauso falsch. Pläne sind extrem wichtig. Aber das Gefühl, Mensch, wir haben was geschafft und wir sind auf dem richtigen Weg, das geht immer nur durch das Tun, durch das Machen. Und deswegen ist der erste Schritt unverzichtbar und es ist wichtig, dass er relativ früh kommt, damit wir ins Handeln kommen. Denn dann erleben wir sind auf dem richtigen Weg oder auch nicht, dann können wir den Kurs nochmal nachkorrigieren, aber wir sind in der Aktivität und das gibt uns Mut, weiterzumachen. Wir beobachten sie bei uns allen, ich bei meinen Klienten, manchmal auch bei mir selber, wenn wir etwas planen, akribisch, möglicherweise anderen davon erzählen, irgendwas aufschreiben, aufzeichnen, im Kalender organisieren, dann hat das schon ein gewisses Belohnungsgefühl, was es in unserem Gehirn sozusagen bewirkt. Und dieses Belohnungsgefühl kann sehr stark sein. Das kann einen regelrecht betäuben und es kann dazu führen, dass man das Glück in dem Moment so stark empfindet, dass es sich kaum noch lohnt, überhaupt ins Tun zu kommen. Denn man hat ja die Belohnung schon im unmittelbaren Moment. Also klassisches Beispiel von mir selber, nur um zu zeigen, dass ich da auch nicht vor immer gefeit bin, war, wenn ich als Student Lernpläne gemacht habe. Ja. Ich habe wie immer viel zu spät angefangen, für eine Prüfung zu lernen oder für ein Staatsexamen. Und dann hat es mein Gewissen total total beruhigt, wenn ich ein Wochenende nur einen Lernplan gemacht habe. Also wann fange ich mit Anatomie an, wann kommt Biochemie oder was auch immer. Und das aufgeschrieben habe, das hat mich total befriedigt. Und ich hatte am Ende des Tages das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Das ist natürlich eine totale Illusion, weil ich ja keinen einzigen Schritt weitergekommen bin mit dem Lernstoff selber. Aber es hat mich beruhigt. Und ich habe dann anderen davon ganz stolz in der Kneipe erzählt, dass ich heute einen Lernplan gemacht habe. Der wäre sehr, sehr gut und geradezu genial. Und es hat mich manchmal so betäubt, dass ich mir am anderen Tag erstmal eine Auszeit gegönnt habe, die ich eigentlich nicht verdient habe, denn ich bin überhaupt nicht weitergekommen. Und das beobachte ich jetzt als Psychiater heutzutage auch bei vielen meiner Klienten, die eine Diät planen, sich ein Kochbuch kaufen oder sich im Fitnessstudio anmelden, Kurse angucken und sich einen Trainingsplan schreiben lassen, aber die irgendwie noch kein Kilo verloren haben, die auch so ihre Ernährung auch nicht umstellen und irgendwie ganz stolz sind, dass sie das jetzt geplant haben, davon anderen erzählen, aber trotzdem nicht weiterkommen. Das kann einen regelrecht betäuben, aber man kommt dem Ziel nicht näher. Man muss sich mit den Dingen beschäftigen. Nur durchs Machen erreichen wir was. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir alle kennen Zielbetäubung, die dadurch entsteht, dass wir uns gedanklich viel mit etwas beschäftigen, viel planen und das uns so einlullt und so belohnt, dass wir nicht ins Tun kommen.
Wow. Oder eigentlich müsste ich sagen Doppel-Wow, denn das war eine meiner entscheidenden Erkenntnisse des Jahres 2023. Hört sich fast banal an, hat aber eine Dimension bei mir eröffnet, die mich bis heute beeindruckt und auch wirklich verändert hat. Wo ich früher Anhänger davon war, den ganz genauen Plan zu bauen und aufzumalen und zu schreiben und zu beschreiben, also quasi wirklich das Handbuch zum Ziel zu schreiben, bin ich heute viel schneller unterwegs und verschwende eben nicht so viel Zeit mit dem Spielen am Ziel, möchte ich es mal nennen, sondern komme tatsächlich schneller ins Handeln. Die Erkenntnis, zugegeben, die kam spät, aber ich würde sagen immer noch rechtzeitig. Und denk mal selber drüber nach, was das für dich eben bedeutet. Wenn es dir auch schon mal so gegangen ist, dann bist du statistisch gesehen in wirklich guter Gesellschaft, denn meine Interview-Helden-Umfrage auf Social Media besagt, 53% aller kennen das Problem, weil sie es selbst genau schon einmal so erlebt haben. Und das ist einfach mal jeder Zweite. Oder jede zweite. Also von 100 Leuten sind das 50 Leuten. Das ist richtig viel. Also lass uns das Thema noch einmal von einer anderen Seite anschauen. Unser Handeln wird ja durch eine Absicht bestimmt. Wir wollen also durch unser Handeln oder auch durch unser Nichthandeln, also indem wir etwas nicht tun, wollen wir etwas erreichen oder wir wollen etwas vermeiden. Das ist unsere Strategie. Kommen wir uns selbst auf die Schliche, wenn wir uns die Frage stellen, warum wir nach einer langen Planungsphase nicht ins Handeln kommen? Was hält uns eigentlich konkret ab, dass wir beginnen, das Ziel umzusetzen? Ich finde das eine super wichtige Frage, oder Professor Busch?
Ja, Überplanung und ein Zeichen davon, dass wir uns heute gedanklich einfach wahnsinnig viel mit etwas beschäftigen. Mhm. So viel, dass wir immer mehr denken, zerdenken, bedenken, aber nicht ins Machen kommen. Ja, unterschiedliche Gründe gibt's dafür. Einmal ist es sicherlich die Bequemlichkeit. Mhm. Die Faulheit könnte man auch etwas härter formulieren. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und mag natürlich mit wenig Energie viel Effekt erzeugen. Und deswegen neigen wir dazu, im Alltag mit möglichst wenig Veränderung auszukommen. Also ne, Veränderung kostet viel mehr Kraft, etwas neu zu machen und wir wollen Energie sparen. Deswegen tendieren wir immer wieder dazu, die Dinge so zu machen wie immer. Also Bequemlichkeit, Faulheit, Gewohnheiten ist ein Grund. Weil der andere Grund, haben Sie völlig richtig gesagt, können auch Ängste sein, also auch emotionale Beweggründe, dass wir uns nicht trauen, in eine Richtung zu gehen oder dass wir uns unsicher sind, ob der neu eingeschlagene Weg auch wirklich der richtige ist oder schlichtweg eine Ambivalenz. Also aus dem Lateinischen heißt es übersetzt, dass zwei Dinge gleich viel wert sind. Das eine ist vielleicht uns gar nicht bewusst, aber das hält uns davon ab, einen Weg zu gehen.
So, und jetzt frage ich mich natürlich, ob ich hier jetzt der große Spielverderber eigentlich bin, also im Sinne von, du erreichst deine Ziele eh nicht, kannst du gleich lassen. Den Eindruck möchte ich ja natürlich überhaupt nicht vermitteln. Das glaube ich aber auch nicht. Ihr kennt mich nicht als Spielverderber, hoffe ich. Aber ich finde, wir sollten uns halt auch nicht länger täuschen lassen oder uns selbst täuschen. Deswegen schauen wir heute zum Anfang des Jahres genau hin und suchen natürlich auch nach einer Strategie, um es besser zu machen. Gibt es diese eine Strategie aus wissenschaftlicher Sicht, Professor Busch?
Die Strategie, die für alle gilt, gibt es nicht. Genauso gibt es kein Bewegungsprogramm, was für alle günstig ist, eine Diät, die für alle passt. Deswegen gibt es ja so viele, weil es für jeden anders ein Stück weit gilt, was für ihn passt. Aber man kann trotz allem generell ein paar Kriterien aufstellen, die für die meisten funktionieren. Und womit ich sehr gerne arbeite, ist in der Zielprüfung am Anfang. Das heißt, ich gehe mit meinen lieben Klienten durch, ob das Ziel wirklich etwas ist, für das sie brennen. Wir haben nämlich heute, beobachten wir nämlich, ist übrigens auch durch die Forschung gedeckt, dass wir heute nicht zu wenig Ziele haben, sondern die meisten von uns viel zu viele. Wir nehmen uns viel zu viele Dinge vor, weil wir umringt sind von Möglichkeiten, Optionen, die uns andere vorleben. Ne? In dieser sozial sehr transparent gewordenen Welt, Stichwort Digitalisierung, kriegen wir ja ständig vorgelebt, was andere alles können, erreichen, gemacht haben. Und das setzt sich bei uns natürlich auch in Form von unbewussten Wünschen fest. Und dass wir prinzipiell uns animieren lassen durch andere ist was Gutes, aber wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht im Kopf und man hat 1000 Ziele, denen man sich versucht, allen irgendwie zuzuwenden, dann erreicht man nichts, weil, wie ich am Anfang sagte, wir nur eine begrenzte Menge an Willenskraft zur Verfügung haben.
Na, da war nochmal ein guter Punkt drin, das mit den anderen, das kenne ich natürlich auch und ich vermute, das kennst du auch. Dann sehe ich nämlich zum Beispiel Reels von KollegInnen oder Freundinnen oder Blogartikel auf Instagram und bin so richtig beeindruckt, was die machen oder was sie sich vorgenommen haben. Zum Beispiel, dass sie bereits am 2. Januar ihren Redaktionskalender für das gesamte Social Media Jahr 2025 am Start haben und dann denke ich so, wow. Das will ich auch. Und ich will auch diese Entlastung und diesen Lifestyle. Naja, dann versuche ich das und ja, du ahnst, was passiert und wie es weitergeht. Das Thema Content, Kalender, Redaktionsplan, das ist nämlich auch so ein Leitthema in meinem Leben. Das begleitet mich schon so viele Jahre. Und da können mir alle tollen Kolleginnen der Welt was erzählen, wie wichtig das ist. Es bringt bei mir einfach nichts. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert bei mir nicht. Und das habe ich jetzt verstanden. Und jetzt im Jahre 2025, thank God, versuche ich es eben auch nicht mehr. Und natürlich höre ich jetzt all die Mindset-TrainerInnen schreien, Markus, das liegt nur an deinem Mindset, du musst an deinem Mindset arbeiten. Ja, das muss ich bestimmt und vielleicht liegt es auch an meinem Mindset, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ Redaktionskalender. Das kann man dann ja auch mal akzeptieren, oder? Also ich selbst. Deswegen in diesem Sinne, tschüss Redaktionskalender, es war nie schön mit dir. Das heißt übrigens nicht, dass ich nicht trotzdem organisiert bin und strukturiert bin. Und natürlich habe ich auch eine Liste mit Themen und Gäste, die ich bearbeite, die ich aktuell halte und die mir wirklich auch hilft. Die gibt es sehr wohl. So, wie geht es denn nun weiter?
Dann ist der erste Schritt ins Handeln kommen das Entscheidende. Es soll nicht ohne Plan sein, aber man darf sich nicht im Planen verlieren. Oder man darf sich nicht im Planen erschöpfen. Ja. Es muss eine vorbereitende Funktion haben, die ist ganz wichtig, aber danach ins schnelle Tun kommen.
Okay, das haben wir verstanden. Wer sich das ganze Gespräch mit Professor Busch anhören möchte, kann das machen. Du findest die Folge unter dem Datum 1. Januar 2024, also genau vor einem Jahr. Und wenn du das Interview lieber in Ruhe lesen möchtest, weil es einfach so viele starke Sätze beinhaltet, dann kannst du das auch machen auf meinem Blog. Den Link findest du in den Shownotes. Ich habe mich mit Professor Busch nämlich nicht nur darüber unterhalten, wie man Ziele erreicht, sondern wir haben uns auch das ein oder andere konkrete Ziel mal angeschaut und mal abgeklopft, ob das wirklich eine gute Idee ist, dieses Ziel zu erreichen. Da gibt es doch zum Beispiel das Ziel, im neuen Jahr einfach mal nichts zu tun. Wirklich? Nichts tun? Gutes Ziel?
Ja, das halte ich auch ehrlich gesagt für eine Illusion, dass man glaubt, Glück im Nichtstun zu finden. Also ich finde zwar zwischenzeitliche Langeweile extrem wichtig, um seinem Gehirn die Chance zu geben, Dinge zu verarbeiten. Und insbesondere, wenn man kreativ arbeitet, so würde ich sie jetzt auch einschätzen, ja. Herr Dirok, brauchen sie auch mal Leerlaufphasen. am Tag, dass man bewusst das Handy mal weglegt, eine halbe Stunde spazieren geht, offline. Also in solchen punktuellen Momenten ist das Nichtstun Gold wert. Aber dass man sich generell vornimmt, weniger zu machen, weniger kennenzulernen, weniger zu lernen, weniger zu erfahren, das ist eine Verzichtsethik, die ist neurobiologisch unsinnig. Denn das menschliche Gehirn ist immer nach oder strebt danach, sich neue Welten zu erschließen. Gucken wir es bei unseren Kindern an, da sehen wir es in der Reinform. Sie können aus gutem Grund mit Langeweile nicht gut umgehen, weil sie auf Erfahrungen machen ausgelegt sind. Sie erfahren Glück in Form von neuen Erlebnissen. Und das ist prinzipiell bei uns, bei Erwachsenen auch noch so, vielleicht nicht mehr ganz so stark ausgeprägt, aber vom Grundprinzip bleibt es so. Wir erleben Glück immer durch das Erfahren, durch das Machen, durch das Tun und durch das Neue. Und das ist das Erstrebenswerte. Insofern sich vorzunehmen, weniger zu machen und stattdessen mehr in der Hängematte zu liegen und zu dösen, ist glaube ich, kein sinnvoller Neujahrsvorsatz.
Würde ich im Leben auch nicht hinbekommen, tatsächlich. Finde ich ja auch. Aber die Idee, ab und zu mal den Gedanken freien Lauf zu lassen, das wäre doch schon ein schönes Ziel. Das stärkt dann auch die eigene Kreativität. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Auch ein Wunsch, den viele Menschen übrigens teilen. Laut Bitkom-Studie planen 36% einen sogenannten Digital Detox. Also wo sie dann eben ihr Handy zum Beispiel, ihr Smartphone weglegen oder eben auch keine Zeit auf dem Rechner, auf Social Media und so weiter verbringen. Im Schnitt gehe es dabei, so die Bitkom-Studie, um 6 Tage Auszeit, teilte der Verband mit. Klar, kann man machen. Ich persönlich finde es allerdings schöner, wenn ich mir jeden Tag Zeit ohne mein Smartphone nehmen kann. Und natürlich ist es auch für mich nicht einfach. Da hilft mir tatsächlich meine Hündin Emma, wenn wir unterwegs sind. Und das sind wir natürlich täglich. Dann lasse ich das Handy meistens in der Tasche. Nicht immer, aber die meiste Zeit. Da kommen mir dann auch wirklich gute Ideen bei all diesen Hundespaziergängen. Wir müssen aber auch neurobiologisch anerkennen, dass das Smartphone einen Supermagnetenreiz auf uns auslöst. Damit müssen wir leben. Kein Wunder.
Dass wir natürlich in dem Umgang mit dieser Reizflut und Informationsüberladung von heute natürlich auch einen ständigen Input an Informationen gewöhnt sind. Und das erzeugt durchaus im Belohnungssystem unseres Gehirns auch fortwährende Kicks. Ne? Das kann man sogar messen. Das sind sogenannte Instant Gratification, sagt man. Also kurzfristige Belohnungen. Das sind kleine Dopaminduschen, nenne ich es in meinem Buch beispielsweise. Und daran gewöhnt man sich. Man wird vielleicht noch nicht unbedingt süchtig und abhängig davon, aber man gewöhnt sich dran. Und wenn das jetzt plötzlich wegfällt, weil ich mal offline bin, 10 Minuten an der Straßenbahnhaltestelle oder in einem Café oder abends auf der Couch, dann fühlt sich das wie ein Entzug an und damit unangenehm. Und diesen Impuls können wir kaum aushalten, deswegen ist der impulsive Griff sofort zum Handy wieder da. Und das finde ich in der Tat auch sehr schade. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich finde es sogar bedenklich, weil ich natürlich als Psychiater oder als Hirnforscher weiß, dass solche Zustände, solche Verzichtsmomente, wenn sie für 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde stattfinden, uns mehr schenken, als wir uns nehmen. Weil in solchen Momenten, und zwar nur in solchen Momenten, ein bestimmtes Netzwerk hochgefahren wird, das sogenannte Default Mode Network, ein Ruhezustandsnetzwerk, so könnte man es übersetzen. Das ordnet unsere Gedanken, es konsolidiert das zuvor Gelernte, es verknüpft die Information, es denkt assoziativ, sagt man. Da planen wir, da kommen wir auf gute Ideen. Und das passiert eben nicht, wenn wir stattdessen konsumieren, also wenn wir wieder in Handys gucken. Und insofern sind solche Momente eigentlich wichtige Entwicklungsmomente und die sollten wir nicht rauskürzen aus unserem Alltag. Und der zweite Schritt ist, dass ich mir am Ende des Tages selber ein Feedback gebe. Hey, was hast du heute alles Tolles erlebt und erfahren dadurch, dass du nicht jede Minute am Handy warst? Was hast du für einen Gedanken heute mal klug durchdacht? Welches Problem hast du gelöst? Wen hast du Interessantes kennengelernt? Welche Fernsehserie hast du genossen? Was hast du, weil du die Zeitung gelesen hast, jetzt viel besser verstanden, weil du dich in Tiefe drauf konzentriert hast? Was war dein Lernerfolg heute am Schreibtisch? Und so weiter. Die guten Dinge, die dadurch entstanden sind, dass man mal konzentriert, vertieft in etwas versunken ist, sich klar machen. Und das verhilft einem, das nächste Mal dann auch diszipliniert
zu sein. Daran erkennen wir dann so. sage danke an Professor Busch, der übrigens selbst einen sehr schönen Podcast hat, Gehirn gehört. Und ich verlinke ihn dir natürlich in den Shownotes, ebenso den Link zu seinem Bestseller Kopf hoch. Das ist ein Buch, das im März 2024 erschienen ist. Und natürlich auch die besten Wünsche und Grüße an Professor Volker Busch. Und ich sage danke, dass du dir meine heutige Folge angehört hast. Ich verrate dir noch ein Ziel und Wunsch von mir in diesem Jahr. Also ich habe doch etwas, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte in diesem Jahr meinen Podcast Interviewhelden sichtbarer machen. Das kann ich allerdings nicht alleine. Dafür benötige ich deine Hilfe, wirklich. Ganz ernst gemeint und ganz ehrlich, dafür brauche ich deine Hilfe. Kannst du mir bitte eine Bewertung geben oder auf der App eine schreiben, in der du gerade meinen Podcast hörst? Das können Sterne sein, das kann eine kleine klassische Rezension sein. Egal ob auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du die Möglichkeit hast, diesen Podcast zu bewerten, das würde mich wirklich sehr freuen und das würde mich meinem Ziel ein bisschen näher bringen. Und dann schauen wir mal, ob wir das in diesem Jahr auch hinbekommen. Nun wünsche ich dir weiterhin einen schönen Start im neuen Jahr, dass die ersten Schritte in 2025 super verlaufen und du deine Vorsätze und Ziele alle erreichen kannst. Happy New Year und bis zur nächsten Episode der Interviewhelden.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.